Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Jetzt aber hat nicht ITER den Durchbruch geliefert, sondern die Laserfusion. Das Rennen ist wieder offen. Welcher Weg liefert uns Fusionsenergie? Das ist die Frage und zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Frank Rothelüschen. Frank, was sind das für unterschiedliche Konzepte? Wie sehen die im Einzelnen aus?
Ja, bei allen diesen Konzepten geht es ja darum, Atomkerne, zum Beispiel Wasserstoffkerne, extrem dicht aneinander zu bringen. Nur dann können sie zu einem größeren Kern verschmelzen und Energie freisetzen. Und das Problem dabei ist, um diese Kerne so dicht zusammenzukriegen, braucht es eben extreme Bedingungen, Abermillionen Grad und enorme Drücke. Ja, und dafür hat sich die Forschung mehrere Wege einfallen lassen. Zum einen die Magnetfusion, zu der ITER gehört. Da sperrt man Wasserstoffgas in einen großen Magnetkäfig und macht es mit Mikrowellen so heiß, dass die Kerne verschmelzen können. Das hat in Vergangenheit bei einigen Versuchsreaktoren schon geklappt, aber man konnte damit eben noch keine Energie gewinnen. Und genau das soll ITER im französischen Cadarache schaffen. Aber das wird, wie wir gehört haben, noch ein Weilchen dauern, wohl bis mindestens 2035.
Auch der Wendelstein in Greifswald ist Magnetfusion, aber ist kein Mini-ITER.
Genau, Wendelstein basiert zwar auch auf so einem Magnetkäfig, aber der ist anders geformt als der von ITER. Also bei Wendelstein sind die Spulen so eigenartig verdreht, was für einen späteren Dauerbetrieb von Vorteil sein soll. Das ist ein Konzept, das manche Fachleute mittlerweile interessant finden. Und das gilt erst recht für die Laserfusion. Die kann man sich vorstellen wie eine Wasserstoffbombe im Mini-Format. Da gibt's ein Kügelchen aus gefrorenem Wasserstoff, auf das feuern starke Laserstrahlen und schaffen jene extremen Bedingungen, die es für die Fusion braucht. Da gab es dann im Dezember eben diesen Durchbruch in der Grundlagenforschung, als es ein Laser in Kalifornien erstmal schaffte, so ein Brennstoffkügelchen zu zünden. Und das hat eben für einige Euphorie in der Szene gesorgt.
Wie macht sich die Euphorie jetzt bemerkbar? Was passiert da gerade?
Ja, davon profitieren vor allem die Startups, die sich in letzter Zeit in Sachen Kernfusion gegründet haben. Das sind Firmen, die sagen, ja, wir hätten da so ein paar Ideen, wie man die Kernfusion schneller hinkriegt als bei ITER mit all seinen Schwierigkeiten. Und manche Startups versprechen sogar schon in 10 bis 15 Jahren einen Reaktor. Ja, und diese Startups sind nun überaus erfolgreich darin, Investoren zu gewinnen. Also gerade heute erst kam die Meldung vom Laserfusion-Startup Focused Energy aus Darmstadt. Man habe schon 82 Millionen Dollar eingesammelt, also damit dürfte sich erstmal ganz gut forschen lassen. Übrigens profitieren nicht nur diese Laser-Startups von dem Boom, sondern auch die Startups, die es mit der Magnetfusion versuchen. Also da ist eine Menge Betrieb.
Da passt ins Bild, dass Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger heute in Berlin ein Positionspapier zur Fusionsforschung vorgestellt hat. Was steht da drin?
Ja, das ist fast so etwas wie ein Paradigmenwechsel in der Forschungspolitik. Bislang hat die Kernfusion in Sachen Energiewende eigentlich gar keine Rolle gespielt. Das ändert sich nun offenbar. So werden in den nächsten 5 Jahren über die Bundesagentur für Sprunginnovationen bis zu 90 Millionen Euro in die Startups fließen. Davon gibt es in Deutschland mittlerweile 4. Und die Forschungsministerin hat heute sogar noch weitere Gelder angekündigt. Und sie hat sich dafür ausgesprochen, dass die Anlagen künftig nicht mehr dem Atomrecht unterliegen. Und das würde die Forschung durchaus vereinfachen.
Ein roter Teppich für die Forschung, würde ich das mal zusammenfassen. Was ich mich frage, wir haben ja am Anfang von den Problemen bei ITER gehört. Da wird zusätzliches Geld gebraucht. Man hört davon, dass Eurofusion, das europäische Sammelbecken für Fusionsinstitute, den ITER-Nachfolgereaktor DEMO vorziehen will. Kann das denn alles klappen?
Ja, die Hoffnung ist wohl, dass künftig verstärkt auch private Gelder an die Forschung fließen, dass also so ein ITER-Nachfolger nicht mehr nur aus Steuergeldern finanziert wird, sondern durch die Wirtschaft und durch Investoren. Aber ja, je länger sich die Sache hinzieht, umso schwieriger könnte das mit der Finanzierung sein. Da ist also langer Atem gefragt, denn dass wir schon in 15 Jahren einen Fusionsreaktor haben, so wie es manche Startup verspricht, das scheint mir eher unwahrscheinlich. Das könnte so eher 20 bis 30 Jahre dauern.
Für Kernfusion fließt viel Geld gerade und die Regulierung soll auch angepasst werden. Danke, Frank Rothelüschen, für die Einordnung.